Naja, ich habe schon wieder 4 Punkte. Erstens gehört zu diesem Ordnungsschaffen, kann man sehen, kann man nachlesen, dass sie alle Parteien und deren Einrichtungen zerstören, mit denen der geächtete Diktator seine Macht stabilisiert hat. Punkt 1, Verbot. Zweitens, sie entwaffnen das Volk. Und zwar gewaltsam. Weil sie die Waffen einfach nicht hergeben wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Drittens, sie gehen gegen Plünderungen vor, mit denen Iraker sich Fremdes bzw. Staatseigentum aneignen, solange noch das existiert, was man so schön in der Presse immer Machtvakuum nennt. Und viertens, sie zitieren alle sich antisaddamistisch gebenden politischen Gruppierungen in ihr großes Zelt und sichten sie darauf hin, inwieweit sie tauglich sind für eine Regierungsnachfolge von Saddam Hussein. Was heißt denn das, was da passiert? Was ist denn das jetzt? Gerade unter dem Gesichtspunkt Lektion in Demokratie. Naja, die erste Aufgabe besteht schlicht darin, die Voraussetzungen zur Etablierung einer US-freundlichen nationalen Herrschaft zu schaffen. Und das heißt, die Partei des alten Herrschers, und zwar egal, wie viel Anhänger im Volk diese alte Partei noch hat, vollkommen egal, politisch auszulöschen. Da geht es manchmal auch ein bisschen militärisch zu, das weiß man ja. Zweck ist klar, die Anhänger von Saddam Husseins oder aller anderen organisierten und nicht organisierten Volksteile, die wenig erfreut über die US-konzessionierte Souveränität sind, sollen gar nicht erst die Möglichkeit haben, von sich aus Stimme und Partei in einem Prozedere demokratischer Art zu bekommen. Und dass sie dagegen auch nichts machen können, machen sollen, macht den Übergang zum zweiten Punkt aus. Entwaffnung. Dass sie gar nicht erst die Möglichkeit haben, sich als Gegenmacht gegen das, was die Amerikaner dort an Demokratie aufbauen, aufzustellen. Die Plünderung, was ist das? Nichts anderes als dem Privateigentum soll wieder zu seinem Recht verholfen werden. Das ist der Kampf gegen die Plünderung, der da unter Ordnung läuft. Und alle Parteien, die sich bei den USA beim Sieger, also um die Saddam Hussein-Nachfolge bewerben, was geschieht mit denen? Die werden nicht etwa eingeladen, freundlich jetzt eine Regierung zu bilden, sondern die werden mit einem Katalog von US-Forderungen konfrontiert. Und sofern sie diesen Forderungen entsprechen, kommen sie auf die Liste derjenigen, die unter Umständen sich als Partei demokratisch aufführen dürfen. Wenn nicht, dann nicht. Und diese Forderungen, die da an diese Gruppierungen gestellt werden, die haben es in sich. Das kann man in der Zeitung nachlesen, das muss ich mir nicht ausdenken. Das sind keine Geheimdokumente. Die Ölkonzession muss so organisiert werden, dass klar ist, dass amerikanische, britische und ein paar andere Konzerne sie für die Mehrung ihres Reichtums ausbeuten können. Von wegen dem irakischen Volk. Die Waffenabgabe, Entwaffnung des Staates, ist ebenfalls eine Sache, die die Partei unterschreiben müssen, bevor sie überhaupt auf die Liste der Guten kommen. Sie müssen sich bereit erklären, Reparationszahlungen vor allen Dingen in Großbritannien und Amerika zu zahlen, wie es nach dem ersten Golfkrieg auch schon war. Und drittens müssen sie bereit sein, Truppenstationierungen der Amerikaner zuzulassen. Die wollen das unsichere Saudi-Arabien verlassen und die sichere Burg, wie sie meinen, Irak, als den neuen Stützpunkt in der Region für ihre Truppen ausbauen. Übrigens merkt ihr auch hier wieder, kann man alle 4 Punkte der Konzession nach 45 in der Richtung der deutschen Demokratie wieder erkennen. Errichtung eines Kapitalismus mit Dollars, mit Dollarkrediten, die nichts anderes bedeutet, als die Konzession, Dollars zu verdienen, um Kredite zurückzuzahlen. Entwaffnung hieß in Deutschland nach 1945 nichts anderes als Waffen nur in dem Umfang, wie es die USA und die Siegermächte wieder erlauben. Westdeutschland. Reparationen sowieso, Truppenstationierungen sowieso sind ja bis heute noch ein Thema. Es wird also, das ist die Lektion 3, mit der gewaltsamen Schaffung von Ordnung fast so etwas wie die Fortsetzung des Kriegsziels im Frieden dafür gesorgt, dass im Irak in Zukunft all jene Kräfte, die die USA als anti-amerikanisch, als anti-westlich, als anti-freiheitlich von mir aus auch einstufen, oder die von den Amerikanern nur des Anti-Amerikanismus verdächtigt werden, nichts mehr zu sagen haben und auch über keine Mittel sich Gehör zu verschaffen verfügen. So werden die Voraussetzungen für Demokratie, sprich demokratische Wahlen, geschaffen. Zugelassen als politische Kräfte werden nur diejenigen, die Gnade finden vor den Augen des Siegers des freien Westens und seiner Führung der USA. Und gewählt werden darf dann in Zukunft auch nur, was von den Amerikanern zugelassen ist und sich im Rahmen des Pluralismus, der zugelassenen Zustimmung zu den westlichen Werten betätigt. Vielleicht auch dazu noch einen kleinen Extra-Hinweis auf die westdeutsche Demokratie. Das Demokratieversprechen der Siegerstaaten an das deutsche Volk nach 1945, ich kann jetzt fast schon sagen, die Demokratiedrohung, fiel genauso aus. Natürlich den Umständen etwas anders, weil die Umstände nach 1945 in Westdeutschland anders aussahen als im Irak. Aber das kann man sagen. NSDAP verboten, SS verboten, egal wie viele Anhänger der Hitler im deutschen Volk nach 1945 noch hatte. Entnazifizierung fand statt. Ich will gar nicht darüber reden, wie erfolgreich die war. Aber es wurde schon gemacht. Volksentwaffnung in Deutschland fand statt, war aber gar nicht das Problem. Weil so etwas wie eine Volksbewaffnung auch dem Hitler nie eingefallen war. Selbst in der Abteilung des Volkssturms gab es keine Volksbewaffnung. Auch mit den Plünderungen, also der Durchsetzung des Eigentumsprinzips, musste man nicht so vorgehen wie im Irak, weil die Deutschen schon 50 Jahre lang oder 40 Jahre oder 35 Jahre lang erzogen worden waren, das Privateigentum zu respektieren. Die plünderten nicht, sondern die machten was anderes, was sich für den Kapitalismus nicht gehört, machten den Schwarzmarkt. Naja, und der wurde später nach Einführung der Währungsreform dann auch entsprechend verboten. Die Sichtung der in Deutschland anwesenden politischen Kräfte, mit denen man neue demokratische Politik machen konnte, fand auch statt. Das weiß man, da ist man ein bisschen großzügig vorgegangen, weil offensichtlich nicht jeder, der eine NSDAP vergangen hatte, deswegen für die Demokratie und demokratische Aufgaben untauglich war. All das hier auch passiert. Und als sich später herausstellte, nach 10 Jahren Etablierung der Demokratie in Deutschland, nach diesem Muster, dass mit der Abschaffung der NSDAP, mit dem Verbot des Faschismus und seiner Nachfolgeorganisationen doch noch nicht alle Kräfte, antidemokratischen Kräfte vernichtet waren, als sich also, ich kann es anders und ein bisschen zynisch formulieren, herausstellte, dass es der Hitler nicht fertig gebracht hatte, alle antikapitalistischen Kräfte, Kommunisten, linke Gewerkschaften, Sozialisten und so weiter, dass er die noch nicht alle umgebracht hatte, dass sie sich immer noch in Deutschland regten und eine Partei aufboten, da musste auch die verboten werden. Klar, wurde ja auch gemacht. Da wurde nachgeholt, was sich für Demokratie gehört. Diese Sorte von Extremismus gehört sich eben nicht. Inwieweit die Amerikaner mit dem Kommunismus im Irak Probleme haben, vermag ich nicht einzuschätzen. Das Ganze, was damals eingerichtet worden ist, hatte übrigens einen wunderbaren Titel, den es bis heute noch hat. Es hieß Wehrhafte Demokratie. Wehrhafte Demokratie hieß immer, die Sieger legten schwer Wert darauf, dass die Deutschen aus der Weimarer Republik lernen. Das wollten die deutschen Führer, dann die Adenauers und so weiter, natürlich auch. Und das, was sie gelernt hatten, hieß, dass alle Parteien, die es in Weimar noch gab, die tatsächlich Repräsentanten gegensätzlicher Interessen waren, kaltgestellt oder verboten gehören. Dass überhaupt nur solche Parteien nach 1945 zugelassen werden. Nicht für die es im Volk interessierte Vertreter gibt, sondern gleich von oben runter gedacht, die tauglich sind für das, was die Amerikaner und die deutschen Führer dann als Demokratie errichten wollten. Das ist alles durchgesetzt worden. Und so haben wir in Anführungszeichen nach 1945 eine Verfassung und ein Parteiengesetz, die das in wunderschönster Klarheit durchsetzt. Wir haben ein Parteiengesetz mit Vorschriften über Programm und Struktur. Da kann schon bereits bei der Gründung gesagt werden, nee, ihr kommt nicht rein. Ihr kriegt nicht das Siegel zugelassene Partei, die sich zur Wahl aufstellen kann. Da gibt es die Sache mit dem Parteienverbot, gab es in Weimar nicht. Können Parteien verboten werden? Weiß man. Und da gibt es selbst dann, wenn man sie zugelassen hat, immer noch Regel, die man vorschieben kann, falls Parteien, von denen man sagt, naja, vielleicht wird aus denen noch eine ordentliche demokratische Kraft, dann, wenn sich das nicht herausstellt, per 5%-Klausel von der Teilhabe an der Macht ausgeschlossen wird. Es gibt noch ein paar Punkte mehr, aber so wird dafür gesorgt. So wird dauerhaft dafür gesorgt. Nicht nur als Schaffung der Voraussetzungen, dass in der Demokratie nur das übrig bleibt, was ja sagt zu dem Inhalt von Demokratie und nichts anderes mehr. Das Resultat davon kennen wir hier in Deutschland. Wir haben eine leider ziemlich prächtig funktionierende Demokratie, obwohl man doch, so hieß es, heißt es immer noch, den Deutschen, den Japanern, diesen ewigen Nazis die Demokratie nicht zugetraut hatte, was ein vollkommener Schwachsinn ist, ein absurdes Argument, als ob die Form der Herrschaft eine in der Natur des Volkes liegt. Was soll denn das heißen, es war den Deutschen und den Japanern nicht zuzutrauen, nur weil sie vorher eine faschistische Herrschaft hatten? Wenn denn das ganze ökonomische und politische Leben von vornherein gewaltsam und per dauernder politischer Aufsicht so eingerichtet ist, dass dem Volk ohnehin nur noch die Alternative übrig bleibt, mitmachen oder gleich ein Aufstand. Also mitmachen bei der Demokratie, in der Demokratie oder Aufstand gegen den demokratischen Staat, wenn nur diese Alternativen überhaupt übrig bleiben. Übrigens der Aufstand auch ganz ohne Mittel erstmal hätte beginnen müssen. Können alle Linken heute ein Lied von singen, wie das geht. Dann darf man sich nicht wundern, dass die schöne Demokratie, diese schöne Demokratie hierzulande oder in England, Frankreich, Amerika mit einem funktionierenden Kapitalismus herauskommt. Damit ist auch die vierte Lektion über Demokratie bereits auf dem Tisch. Es ist nämlich den USA sehr ernst damit, jene Ordnung des freien Westens, die alternative, systemalternative Politik verbietet, im Irak konsequent durchzusetzen. Und ohne diese Durchsetzung gibt es im Irak kein grünes Licht für demokratisches Regieren. Wie lange das dauert, steht in den Sternen. Vielleicht signalisiert anhaltender Widerstand von Irakern, den man auch nicht hochjubeln sollte, bevor man nicht herausgefunden hat, was der Grund des Widerstands eigentlich ist. Widerstand von Irakern gegen die Besetzer, auch den USA, dass das Volk, wie es dann sofort immer heißt, noch nicht reif sei für die Demokratie. Nicht reif sei. So wird nämlich der Zustand genannt, in welchem die Sieger oder die Aufsichts- oder die Konzessionsmächte die Entscheidung über die politische Führung nicht per Wahlakt dem Volk überlassen mögen. Die sind sich halt dann schlicht noch nicht sicher, ob dabei, wenn sie dem Volk die Zustimmung überlassen, ob dabei die Zustimmung zu den Grundprinzipien des freien Westens auch herauskommt, von denen die Einführung der Demokratie ja gerade abhängig gemacht werden sollte. Ob tatsächlich dann mehrheitlich ein Ja zum kapitalistischen Weltmarkt, Ja zur US-Herrschaft, zur NATO und so weiter herauskommen. Denn nur das zeichnet ein mündiges, reifes Volk aus. Dann kriegt es das Reifezeugnis. Übrigens das Abiturzeugnis, das Reifezeugnis heißt, sollte man unter diesem Gesichtspunkt durchaus auch mal kritisch betrachten, wofür man da eigentlich reif erklärt wird. Sage ich aber jetzt nicht so. Jetzt bin ich bei der fünften Lektion und die fünfte Lektion betrifft einen Sachverhalt, der ebenfalls ein wichtiges Moment an Demokratie darstellt und ebenfalls durch den Irakkrieg, Krieg selber, Kriegsberichterstattung, bebildert worden ist. Man erinnert sich an die Bilder von den Palästen Saddam Husseins mit den berühmten goldenen Badewannen oder goldenen Armaturen und so weiter und so fort. Warum sind die ins Bild gesetzt worden? Warum sind die ständig abgelichtet worden? Was soll uns das sagen, wenn da dieser Prunk des Saddam Husseins als Privatreichtum vorgeführt wird? Soll es als Beweis seines schlechten Geschmacks uns vorgeführt werden? Wohl nicht. Es wird vielmehr mit der Abbildung dieses Privatreichtums, dieses wahnsinnigen Privatreichtums, der Verdacht in die Welt gesetzt, dass es dem Saddam Hussein dann wohl gar nicht um den Irak, um die irakische Sache, um die Sache der irakischen Nation gegangen ist, sondern nur um seinen Privatreichtum. Dafür, so heißt jetzt der Verdacht, der damit geschürt wird, hätte er sein Volk ausgeplündert. Demokratie und für das gegenteilige Votum wird damit zugleich Reklame gemacht. Demokratie geht ganz anders. Und tatsächlich geht Demokratie in dieser Frage ganz anders. In der Demokratie ist nämlich durch den regelmäßigen Regierungswechsel per Wahl und zusätzlich durch ein sehr kompliziertes verfassungsrechtliches Regelwerk dafür gesorgt, dass Amtsausübung in politischer Funktion und Aneignung von privatem Reichtum nicht zusammenfallen, nicht dasselbe sind. Deswegen wird auch per Diäten und hübschen Abfindungen, nachdem man das Amt aufgeben musste, dafür gesorgt, dass die demokratischen Politiker wirklich keine Hungersnot leiden müssen und sich deswegen, weil ihr Materialismus bedient wird, offiziell durch die staatlichen Vorgaben, ganz der Sache der Nation verschreiben können. Die Gefahr, dass das nationale Interesse hinter das private, Staat als Mittel der Reichtum, der privaten Reichtumsaneignung zu benutzen, zurücktritt, das soll auf diese Art und Weise ausgeschaltet werden und plus minus wird es das auch. Deswegen wird jede Abweichung davon auch zum Skandal. Die Demokratie hält sich also schwer was darauf zugute, dass ihre Politiker übrigens quer durch alle Parteien sich ganz der Sache der Nation verschreiben. Berufsnationalisten sind. Nichts anderes als das. Berufsnationalisten, die gar nicht erst auf die Idee verfallen, das Volk für ihren Privatreichtum auszubeuten, sondern nur ihre ganze Kraft einsetzen, das Volk für den Staatsreichtum auszubeuten. Und das ist ja was ganz anderes. Womit ich bei meiner sechsten und letzten Lektion bin. Die sechste und letzte Lektion ist die einzige, die noch nicht am Irak selbst zu studieren ist. Aber in gewisser Weise lässt sie sich aus den ersten fünf Lektionen erschließen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum soll diese den Prinzipien des Westens verpflichtete Regierung, die den Irak per Demokratie zu einem loyalen Vasallen des Westens, vor allen Dingen der USA, machen soll, ausgerechnet per Volksmitbestimmung, also demokratisch eingesetzt wird. Ich verweise auf meinen Anfang. Was haben die Amerikaner an der Diktatur auszusetzen? Loyalität zur US-geführten Politik geht in der Tat auch anders. Geht auch per Diktatur. Geht auch per Monarchie. Oder irgendeiner Mischform zwischen Diktatur, Monarchie und Demokratie. Warum soll es also die Wahl der Regierung durch das Volk sein? Wo das doch, wie man nach den Wahlen immer wieder von Politikern hört, umständlich, aufwendig und manchmal im Resultat sehr unpraktisch ist, wenn es denn an den berühmten klaren Mehrheiten fehlt. Warum? Das ist im Grund, sich mit dem Verfahren der Volksbeteiligung an dieser Sorte Herrschaft etwas genauer zu befassen. Das ist der Inhalt meiner sechsten Lektion. Der Witz an diesem Verfahren besteht darin, und das ist übrigens mit Reife für Demokratie gemeint, besteht darin, dass der Wahlbürger mit der Stimmabgabe selbst, egal für wen er dabei stimmt, seinem Regiertwerden zustimmt. Das ist das Erste, was er mit der Stimmabgabe macht. Er akzeptiert mit der praktischen Betätigung seines aktiven Wahlrechts aus freien Stücken und im Bewusstsein seiner freien, gleichen und geheimen Entscheidungsfreiheit seine Unterwerfung unter Herrschaft. Die Betätigung des Wahlrechts heißt, ja, die sollen mich regieren. Da soll Herrschaft über mich sein. Das ist der erste Punkt, weswegen politische Regierungen, die im Prinzip unter relativ funktionalistischen Gesichtspunkten Herrschaftsformen betrachten, für Demokratie sind. Das ist aber nicht alles. Kommt noch was dazu. Der Wahlbürger erteilt damit zweitens einem Verfahren seine Zustimmung, mit der vollkommen getrennt von seiner inhaltlichen Stimmabgabe nach ganz eigenen Kriterien wie Handlungsfähigkeit und Regierungsfähigkeit eine ganz bestimmte Regierungsmannschaft zusammengesetzt wird, die er mit seiner Stimme, egal wen er gewählt hat, und ihre Politik ermächtigt. Ermächtigt, über ihn zu regieren. Also erster Punkt war Herrschaft überhaupt zugestimmt. Zweitens mit dem Verfahren zugestimmt zu jeder Regierung, wie sie auf diese Art und Weise zustande kommt. Wenn eine Regierung herauskommt, deren Parteien er gar nicht angekreuzt hat, dann ist die ebenso demokratisch durch seine Stimme legitimiert, wie wenn seine Partei an die Macht kommt. Er hat eben gar keinen Einfluss darauf. Das ist konstitutiv für das Verfahren. Auf welchen Stimmenhaufen seine einzelne Stimme kommt. Ob die einzelne Stimme verschwindet in der Opposition, verschwindet in einer Koalition oder verschwindet in einem Regierungsstimmenhaufen, das ist zwangsläufig mit der einen Stimme vorher überhaupt nicht zu bestimmen. Immer noch nicht fertig. Für die Herrschaft besteht drittens das Schöne an der Demokratie auch noch darin, dass die dann als Regierung aktive politische Mannschaft in allem, was sie tut, sich auf den Wähler berufen kann. Ihr habt uns doch gewählt. Ihr habt doch mit eurer individuellen Stimmabgabe, mit eurer einzelnen Stimmabgabe dafür gesorgt, dass wir mit allen Stimmen zusammen diese Regierung bilden können. Das Volk wird also drittens als Berufungstitel für jede Sauerei, die dann mit ihm von seiner Regierung angestellt wird, verantwortlich gemacht. Übrigens, Fußnote dazu, das gilt auch für die Nichtwähler. Das gilt auch für die Nichtwähler. Wer nur nicht wählt, wer seine politische Aktivität darauf konzentriert, nur nicht zu wählen, ansonsten in seinem kapitalistischen Alltag alle seine Rechte und Pflichten erledigt, der fällt demokratisch unter dasselbe Prozedere, der fällt nämlich in die Rubrik Höhe der Wahlbeteiligung. Es wird immer im Wahltag ausgewählt. Die gewählt haben und die nicht gewählt haben, werden gezählt. Und die Wahlbeteiligung, die man zum Beispiel in den USA, aber nicht nur dort, studieren kann, auch mal sogar unter 50% fallen. Findige Leute haben ausgerechnet, dass der Präsident Bush überhaupt nur von 19,5% der Amerikaner gewählt worden ist. Macht nichts. Über das demokratische Verfahren ist er legitimiert. Das macht nichts, denn es werden eben die Stimmen der Wähler ausgezählt. Und anschließend den Wählern und den Nichtwählern die neue alte Regierung verpasst. Und wenn dann ziemlich gnadenlos regiert wird, dann müssen sich die Wähler mit dem Argument zufrieden geben, ich habe es schon genannt, ihr habt uns doch gewählt. Unterwerfen müssen sich aber auch die Nichtwähler. Aber mit dem Argument, ihr hättet uns ja wählen können.